Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben nun den fünften Vortrag unter der Überschrift Kennzeichen der biblischen Gemeinde, die brennende Aktualität des 1. Timotheusbriefs in dieser Reihe. Und dieser fünfte Vortrag handelt über 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Und ich habe die Überschrift gegeben: Biblische Voraussetzungen für Älteste in den Gemeinden. Wir lesen dazu 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 7. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes: Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Aufseheramt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Aufseher aber soll untadelig sein, Mann einer einzigen Frau, nüchtern, maßvoll, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Er soll kein Neuling sein, damit er sich nicht aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Männer berufst in deine Gemeinden, die solche Kriterien erfüllen. Danke, dass du immer wieder solche Männer zubereitest und ausrüstest. Schenk doch in den Gemeinden, wo auch wir sind, dass wir erkennen, wen du für diesen Dienst berufen hast, damit die Gemeinde erbaut und nicht zerstört werde. Lass uns auch heute Abend aus deinem Wort und geleitet durch deinen Geist erkennen, was zum Bau und zum Segen der Gemeinden dient, auch was den Ältestendienst betrifft. Herr, hilf uns jetzt beim Reden und beim Hören. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Wir haben also gehört, diese Verse aus dem dritten Kapitel des 1. Timotheusbriefes. Hier steht im Griechischen das Wort Episkopos. Das heißt wörtlich übersetzt Aufseher, einer, der darauf schaut, dass alles in Ordnung ist, dass es kein Durcheinander gibt. Vom griechischen Begriff Episkop hat sich durch Sprachveränderung als deutsche Bischof entwickelt. Was man aber heute unter Bischof versteht, ist etwas anderes als das, was die Urgemeinde unter Aufseher oder Episkop verstanden hat. Es gab in einer Gemeinde, in einer Ortsgemeinde mehrere Aufseher. Der Begriff Aufseher wird gleichbedeutend verwendet, auch mit Hirten, Poimenei und auch Älteste Presbyteroi. Diese Begriffe können wechselseitig und austauschbar begegnen. Es war also kein Aufseher im Sinne eines heutigen Landesbischofs oder katholischen Bischofs, der große Macht über ein großes Gebiet hat, sondern es sind Aufseher in den Gemeinden, die Acht geben sollen, dass keine falsche Lehre eindringt, die Herde weiden sollen, die einfach da sein sollen für die Gemeinde, dass sie keinen Schaden nimmt. Ich habe einmal einen Lexikonartikel geschrieben über diese Frage des Ältesten oder der Ältesten. Es wird ja immer in Mehrzahl gebraucht. Es sollen mehrere Älteste oder Aufseher in der Gemeinde sein. Und das möchte ich einmal vortragen, was ich damals in einem Lexikonartikel zusammengefasst habe. Zunächst einmal: Älteste oder Presbyter, griechisch Presbyteroi, sind Menschen, die als Leiter und Bevollmächtigte der Einzelgemeinden fungieren. In neutestamentlicher Zeit nahmen sie ihre Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit den Aposteln wahr, die sie auch berufen hatten, und sie wirkten gewissermaßen als verlängerter Arm von diesen an den einzelnen Orten. Die Bibelstellen lasse ich jetzt weg, aber ich habe immer biblische Belege dafür. Die Presbyteroi konnten als Hirten, Lehrer oder auch Aufseher tätig sein. Vorsteher, griechisch Episkopoi, Aufseher von Luther mit Bischöfe übersetzt, sind wahrscheinlich mit den Presbytern identisch oder bilden eine bestimmte Gruppe innerhalb von diesen, nämlich diejenigen, welche die Oberaufsicht über die Gemeinde haben und die Leitungsfunktion im engeren Sinne wahrnehmen. Erst seit Ignatius kam etwa um 100 nach Christus die Aufteilung in Diakone, Älteste und Bischöfe als drei verschiedene Klassen auf. Also im Neuen Testament gibt es ja nur Älteste und Diakone, nicht noch eine Extraklasse. Erst seit Ignatius etwa 100 nach Christus, wobei die Episkopoi, das was dann heute als Bischöfe bezeichnet wird, im Grunde die Stelle der verstorbenen Apostel einnahmen. Die Apostel sind ja praktisch ausgestorben, da wurde nicht bestimmt, dass Nachfolger eingesetzt werden sollten. Auch nicht für Petrus, also auch kein Petrus- oder Papstamt. Also sie nahmen die Stelle der verstorbenen Apostel ein, aber erst 100 nach Christus. Aber das war nirgends angelegt, was dann später daraus gemacht wurde, diese Machtzusammenballung mit Regional- oder Landesbischöfen. Im Neuen Testament selber ist diese Unterscheidung noch nicht deutlich. Vielmehr werden die Bezeichnungen Presbyteroi, also Älteste, und Episkopoi, also Aufseher, an Stellen wie Titus 1, Vers 5 bis 7 und Apostelgeschichte 20, Vers 17 und 28 austauschbar verwendet. Der Neutestamentler Rainer Riesner meint daher zu dieser Frage in seinem Buch Apostolischer Gemeindebau 1978, Seite 74, ich zitiere: Beide Ausdrücke meinen dieselbe Personengruppe und nicht etwa zwei verschiedene Ämter wie dann im zweiten Jahrhundert. Die Bezeichnung Episkopos, also Aufseher, weist auf die Funktion hin. Der Titel Presbyteros, also Ältester, unterstreicht die Autorität und erinnert daran, dass man wohl normalerweise ältere, erfahrene Männer auswählte, also eben keine Neulinge, wie wir es gerade im Wort Gottes selber gehört haben. Und Riesner schreibt weiter, doch gab es wohl keine absolut bindende Altersgrenze, Zitat Ende. Aus Stellen wie etwa Philipper 1, Vers 1 und anderen geht hervor, dass es in einer Gemeinde mehrere Episkopoi gab. Ein monarchischer Episkopat, also Bischofsamt im heutigen Sinne, ist hier nicht im Blickfeld. Wie war nun die Gemeinde des Neuen Testaments strukturiert? War sie episkopal, papal, kongregationalistisch oder presbyterial? Das ist die Frage. Was meint ihr? Welche Struktur war vorhanden? Also ich denke, sie war nicht papal, also mit dem Papstamt, überhaupt nicht. Sie war auch nicht episkopal im Sinne von Landesbischöfen oder Ähnlichem, aber auch nicht kongregationalistisch im Sinne einer demokratischen, gleichberechtigten Entscheidung von allen Gemeindemitgliedern oder Besuchern, sondern sie ist vom Neuen Testament her presbyterial, also von Ältesten her bestimmt. Es sollen begabte Männer, die von Gott berufen sind, in ihrer Demut berufen sind, nicht um ein Amt zu ihrer Ehrsucht zu bekommen, sondern in Demut. Solche sollten die Leitung der Gemeinde haben, auch die Verantwortung, und sollten die Ansprechpartner auch für die Gemeinde sein. Nach dem presbyterialen Modell, also Presbyteros, der Älteste, gab es Älteste in der Gemeinde, die eine Leitungsfunktion ausübten, weil sie vom Herrn die Gabe dazu erhalten hatten. Diese Dienstgabe verlieh ihnen keine andere Qualität oder Wesensart als den anderen Gemeindegliedern, sondern ermöglichte ihnen, zum gemeinsamen Nutzen aller ihren Auftrag wahrzunehmen. So wie es in 1. Korinther 12 steht, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirket alles in allen. Die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, sind die Nötigsten. Und nun, soweit aus diesem Lexikonartikel, den ich vor einigen Jahren schrieb, und nun die Bedingungen, die an dieses Vorsteher- oder Ältestenamt geknüpft waren, die haben wir ja gerade gelesen in 1. Timotheus 3. Sie finden sich auch im Titusbrief, Kapitel 1, und auch weitere Kriterien in 1. Timotheus 5 und 1. Petrus 5. Da in diesen Briefen vor allem werden wichtige Kennzeichen für den Ältestendienst, ich spreche lieber von Dienst übrigens als von Amt, gegeben. Welche Kennzeichen nun, wenn wir jetzt uns wieder unserem heutigen Bibeltext zuwenden, welche Kennzeichen werden genannt? 1. Timotheus 3, Vers 1. Das könnt ihr wieder mitlesen nach dieser Einleitung. Hier schreibt der Apostel Paulus, das ist gewisslich wahr. Es wird hier etwas ganz Wichtiges betont, wenn diese Formulierung erscheint. Das ist gewisslich wahr. Es liegt also Nachdruck auf dem, was jetzt kommt, weil das ganz wichtig ist für die Gemeinden. Und gerade die Gemeinde in Ephesus, in der Abschiedsrede des Apostels Paulus, hat er gewarnt, dass reißende Wölfe eindringen werden, die die Herde nicht schonen. Und da braucht es gute geistliche Männer, die dem entgegenstehen als verantwortlich in den Gemeinden. Und deshalb die Ermahnung an Timotheus in Ephesus damals und auch an alle Gemeinden aller Zeiten, betet darum, wer diesen Auftrag, diesen ganz wichtigen Auftrag, die Herde zu schützen, wahrnehmen darf und wahrnehmen soll. Das ist gewisslich wahr. Wenn jemand ein Aufseheramt oder einen Aufseherdienst begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Hier steht zunächst einmal etwas Auffallendes. Hier steht, begehrt. Nun gibt es ein Begehren aus eigennützigen Gründen, egoistischen Motiven, Ehrsucht, Selbstdarstellung. Es gibt aber auch ein Begehren, wenn der Heilige Geist Männer treibt, die diesen Dienst ausüben sollten in der Gemeinde. Sie haben vom Heiligen Geist seine Stimme vernommen, dass sie eine Berufung haben, Verantwortung in der Gemeinde zu tragen, auch in diesem ganz zentral wichtigen Dienst. Und ein solcher Mensch begehrt das auch und es wird deutlich durch sein ganzes Handeln, Predigen, nicht, dass er sich jetzt selber in den Mittelpunkt stellt, das wäre wieder ein falsches Motiv der Ehrsucht, aber dass man sieht, dieser Mensch hat eine geistliche Art, er hat ein geistliches Anliegen, er hat das Ziel, Gemeinde zu bauen, er hat das Ziel, Menschen zu Jesus zu führen, er hat auch eine Vollmacht, die er ausstrahlt und wenn die Gemeinde sieht, dass da jemand ist, dann sollte dieser Mensch auch nicht übergangen werden. Und deshalb steht hier, wenn er das begehrt. Ihm selber sollte es klar sein, aber auch der Gemeinde wird es klar durch die Leitung des Heiligen Geistes. Am besten natürlich, wenn es mehrere sind. Dieses Monopol und Ein-Mann-Herrschaft, wie es in vielen Kirchen oder Gemeinden ist, ist sehr gefährlich und ein Einzelner ist auch total überlastet, wenn er alles selber tun muss. Ja, dieses Pastoralprinzip, wie es in vielen Kirchen ist. Die Gaben sind ja verteilt. Es gibt ja verschiedene Gaben zum gemeinsamen Nutzen. 1. Korinther 12 und auch 1. Korinther 14. Also man darf, wenn man erkennt vom Heiligen Geist, das auch begehren. Das ist nicht unbiblisch. Man darf einen solchen Menschen nicht vorwerfen, der drängt sich jetzt vor. Ja? Sondern wenn es vom Geist Gottes ist, dann wird es die Gemeinde auch erkennen. Dann wird es Hand in Hand gehen. Hier ist eine Erkenntnis in einem Menschen, dass er dazu begabt ist und auch die Gemeinde erkennt, dass dieser Mensch demütig ist, aber vom Geist geleitet diesen Dienst versehen sollte. Dann heißt es, der begehrt eine hohe Aufgabe, eine exzellente, hervorragende und ganz wichtige und edle Aufgabe. Es gibt nichts Wichtigeres in der Gemeinde als dieses Hirten- und Aufseher- und Leitungsamt, weil eine riesige Verantwortung damit verbunden ist. Wenn ein solcher Mensch versagt, entsteht umso größerer Schaden für die ganze Herde. Ja, wenn der Hirte versagt oder sich als falscher Hirte entpuppt, welcher Schaden? Und wie viele falsche Hirten gibt es heute in vielen Kirchen, die die Herde in eine falsche Richtung leiten? Das ist eine große, eine endzeitliche Tragik. Menschen, die überhaupt nicht wiedergeboren sind, zum Teil auch. Menschen, die zum Beispiel ein Pfarramt aus politischen Gründen angestrebt haben, oder aus Gründen des Geldverdienens. Der erste Kommilitone, den ich getroffen habe in meinem Theologiestudium, ich habe den frisch bekehrt gefragt, bist du auch ein Kind Gottes? Dann hat er gesagt, nein, ich studiere Theologie, dass ich nicht zur Bundeswehr muss. Ja, das war für mich damals, 1977 war das ja schon lange her, eine Ernüchterung, aber ist es heute manchmal so viel anders. Ich will jetzt niemand seine Motive absprechen, aber wenn es solche niedrigen Motive sind, die nichts mit einem geistlichen Dienst zu tun haben und so jemand dann trotzdem in eine geistliche Arbeit gehen möchte, dann kann das nicht gut gehen. Also es ist eine ernstzunehmende und wichtige Aufgabe, die nur von geistlichen Menschen, in dem Fall Älteste können ja nur Männer sein, von geistlichen Männern ausgeübt werden sollte. Und nun in Vers 2, jetzt werden ganz viele Kriterien aufgezählt. Ein Aufseher aber soll unbeobachtet untadelig sein, ist das Erste. Untadelig. Das ist praktisch die Zusammenfassung aller weiteren Kennzeichen, die da kommen. Man soll ihm nicht vorwerfen können, er ist ein Krimineller, er ist ein Boshafter, ein Ehebrecher, ein Halotria oder was auch immer, oder Betrüger, sondern er soll auch nach außen hin ein gutes Zeugnis, einen guten Ruf haben. Natürlich hat jeder Mensch seine Vergangenheit vor der Bekehrung, aber zumindest sollte dann die Umgebung die Veränderung über eine längere Zeit schon gesehen haben, dass dieser Mensch anders wurde, dass er kein Trunkenbold mehr ist, kein Schläger, kein Frauenheld, kein Betrüger, ja, dass das alles überwunden ist, kein Lästerer, kein Frevler mehr. Er soll einen tadellosen Ruf nach außen haben. Natürlich ist keiner von uns vollkommen und auch Älteste sind nur Menschen, wie jeder von uns. Aber das sollte es nicht gerade jemand sein, dem man alle möglichen Dinge auch in der Gegenwart dann immer noch nachsagen könnte. Es würde auch auf die Gemeinde ein schlechtes Licht werfen. Ein Ältester wird ganz besonders beobachtet. Deshalb ist es nicht leicht und keiner streckt sich leichtfertig nach so etwas aus. Es ist eine große Verantwortung. Untadelig. Er ist für viele Seelen verantwortlich. Es geht hier nicht um eigene Ehre, sondern um Hingabe. Es geht um die Vorbildfunktion, um die Liebe, um die Orientierung, die er der Gemeinde gibt, um die Seelsorge, die er zu üben hat, um die Lehre, die er unverfälscht bewahren soll, um den Schutz der Herde vor den reißenden Wölfen der falschen Lehre und falschen Lebensstile. Es wird ihm Lob und Kritik zuteil werden. Und er soll einen guten Ruf haben, unbescholten sein, nicht vollkommen, aber trotzdem so, dass er nicht im Schussfeld des Feindes schon von vornherein so steht, dass die Gemeinde mit ihm dann den Schaden nimmt. Und jetzt werden diese Kriterien weiter entfaltet. Als erstes kommt das Kriterium der sexuellen Reinheit, so möchte ich es mal nennen. Er soll Mann einer einzigen Frau sein. Nur zwischenbemerkt, wenn es auch Ältestinnen geben würde, würde hier auch stehen, Frau eines einzigen Mannes, steht aber nicht da. Ja. Es ist ein Dienst, der eindeutig Männern vorbehalten ist, weil der Mann das Haupt der Frau ist, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Epheser 5, 1. Korinther 11, wir haben die Stellen heute Morgen gesehen. Wir können diese Schöpfungsordnung nicht umkehren, wenn nicht ein Durcheinander in die Gemeinden kommen soll. Er soll Mann einer einzigen Frau sein. Was heißt das? Darüber gibt es eine Vielzahl von Auslegungen und Kontroversen, was das heißen könnte. Heißt das, dass er nur eine Frau gleichzeitig haben soll? Ich denke, das ist unbestritten. Die Polygamie, also die Vielehe, wird abgelehnt. Im Alten Testament, wo das vorkam, ist auch eine Entartung gewesen, die immer wieder eine Sünde und Durcheinander und Götzendienst und Abfall hervorgerufen hat. Herzeleid schon bei Abraham, Götzendienst bei Salomo. Der Wille Gottes, der ursprüngliche Schöpfungswille ist, dass der Mann eine Frau habe, dass sie ein Fleisch sein sollen. Er soll also nur eine Frau haben, keine Polygamie. Die weiteren Fragen, die jetzt auftreten, die sind nicht so einfach zu beantworten. Deshalb habe ich einmal hier die MacArthur Studienbibel zu Hilfe gezogen. Die Fußnote dazu finde ich sehr hilfreich. Was dieser begnadete Ausleger John MacArthur schreibt, sicherlich den meisten bekannt. Ich empfehle die sehr, obwohl manchmal ein bisschen kalvinistische Einflüsse sind, aber ansonsten ist es sehr nützlich und gut zu lesen. John MacArthur, noch ein bibeltreuer Ausleger. Und er schreibt zu dieser Stelle Mann einer Frau Folgendes. Bitte? Ja. Mann einer Frau schreibt er Folgendes. Wörtlich heißt das ein einzige Ehefrau-Ehemann. Das sagt nichts über verheiratet oder geschieden sein. Hier geht es nicht um den Familienstand des Ältesten, sondern um seine moralische und geschlechtliche Reinheit. Diese Qualifikation steht ganz oben auf der Liste, denn auf diesem Gebiet sind Führungspersonen am anfälligsten. Man sagt ja, ich füge jetzt ein, es gibt drei große Gefahren für Verkündiger des Wortes Gottes: Sexualität, Machtstreben und Geld, ja. Wir werden aufs Geld auch noch kommen im ersten Timotheusbrief. Durch Frauen, durch Ehrsucht oder durch Geld kommen sie oftmals leider zu Fall. Da wollen wir alle wachsam bleiben. Also, MacArthur schreibt hier, es geht hier um seine moralische und geschlechtliche Reinheit. Soll also kein Frauenheld sein. Diese Qualifikation steht ganz oben. Diese Qualifikation wurde ganz unterschiedlich interpretiert. Einige sehen darin ein Verbot von Polygamie, also Vielweiberei. Das wäre jedoch eine unnötige Aufforderung, da in der römischen Gesellschaft Polygamie nicht üblich war und sie klar verboten ist durch die Lehre des Alten Testaments, 1. Mose 2, Vers 24, die Lehre Jesu, Matthäus 19, Vers 5 und 6, Markus 10, 6 bis 9 und die Lehre des Paulus, Epheser 5, 31. Ein Polygamist könnte noch nicht einmal in die Gemeinde aufgenommen werden, geschweige denn ein Leiter werden. Andere sehen in dieser Anforderung einen Ausschluss solcher, die nach dem Tod ihrer Ehefrauen ein zweites Mal geheiratet haben. Also Witwer, die dann wieder heiraten. Dürfen die Älteste werden oder nicht? Manche legen das so streng aus, dürfen es nicht, weil es da nicht mehr nur eine Frau sei. Nun, MacArthur schreibt hierzu, doch wie bereits gesagt, es geht hier nicht um den Familienstand, sondern um sexuelle Reinheit. Außerdem ermutigt die Bibel Witwen und Witwer zur Wiederheirat. Kapitel 5, Vers 14 im 1. Timotheusbrief und 1. Korinther 7, 39. Einige, jetzt wird es heikel, einige meinen, Paulus schließe hier Geschiedene von der Gemeindeleitung aus. Diese Auffassung ignoriert ebenfalls die Tatsache, dass es bei dieser Qualifikation nicht um den Familienstand geht. Die Bibel verbietet nicht jegliches Wiederheiraten nach einer Scheidung. Siehe zum Beispiel Matthäus 5, Vers 31 und 32, Matthäus 19, Vers 9 und 1. Korinther 7, Vers 15. Also dieser schwierigen Frage habe ich hier auch ein Buch von 5 Autoren, wer das tief vertiefen möchte, über Ehescheidung, Wiederheirat. Herbert Janssen, Thomas Jettel, Jürgen Kuberski, Baldur Scheidle und von mir sind hier Beiträge. Und MacArthur schreibt hierzu weiter, dass die Bibel nicht jegliches Wiederheiraten nach einer Scheidung verbietet, also im Falle von Ehebruch zum Beispiel, ist eine Ausnahme. Und wenn der Ungläubige den Gläubigen verstößt, 1. Korinther 7 ist ja das ausführlich behandelt, dann ist der Unschuldige nach der Sicht vieler Ausleger, etwa auch der Reformatoren, Luther, Calvin und anderer, nicht unbedingt zu einer dauernden Ehelosigkeit verdammt, ja, noch zusätzlich bestraft praktisch für das, was er erlitten hat durch die Untreue seines Partners. Aber ich weiß, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, ich möchte nur hier zitieren, was MacArthur da sagt. Also, diese Auffassung ignoriert also ebenfalls die Tatsache, dass es bei dieser Qualifikation nicht um den Familienstand geht. Die Bibel verbietet nicht jegliches Wiederheiraten nach einer Scheidung. Und schließlich meinen einige, diese Anforderung schließe Unverheiratete von der Gemeindeleitung aus, weil es ja der Mann einer Frau sein muss, kann man auch deuten, ja. Also unverheiratet dürfen nicht sein. Doch wenn Paulus das sagen wollte, hätte er sich selber disqualifiziert. 1. Korinther 7, Vers 8. Er war ja auch unverheiratet und war Apostel, was ja mehr ist als Ältester. Ein Mann einer Frau, so sagt MacArthur, und dem stimme ich zu, ein Mann einer Frau ist jemand, der völlig seiner Frau, mit der er jetzt verheiratet ist, geweiht ist, der beständig nur auf sie ausgerichtet lebt und in Gedanken und Werken nur ihr körperlich und seelisch zugeneigt ist. Wer dagegen verstößt, verwirkt seine Untadeligkeit und ist nicht mehr unanstößig. Zu der Frage von Ehescheidung, Wiederheirat noch ein Hinweis. Nachher kommt er dann, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Dazu schreibt er, ein Geschiedener zeigt nicht, dass er sein Haus gut führt, sondern offenbart vielmehr Schwäche in seiner geistlichen Leiterschaft. Hat der Mann eine biblisch zulässige Scheidung hinter sich, also wegen Untreue des Ehepartners, also der Ehepartnerin, dann ist ja eine biblisch zulässige Scheidung, wenn die Frau die Ehe gebrochen hat und dann unversöhnlich bleibt. Hat der Mann eine solche biblisch zulässige, legitime Scheidung hinter sich, dann muss diese so weit zurückliegen, dass er sich durch eine lange, beständige Zeit solider Führung seiner neuen Familie, also der Familie seiner neuen Familie bewährt und gottesfürchtige Kinder aufgezogen hat. Nicht? Das ist also dann in der Wiederheirat. Trotzdem würde ich persönlich sagen, in dem Fall sollte man Zurückhaltung walten lassen, nicht wie die Frau Kessmann dann ausgerechnet das höchste Amt noch beanspruchen. Das ist eben die Frage der Vorbildfunktion auch für andere, die dann nicht die biblischen Kriterien beachten, sondern es als Freibrief für jegliche Art von Ehebruch dann sehen könnten. Insofern ist es natürlich eine heikle Frage. So, insofern sollte jemand, der in dieser Lage ist, eher zurückhaltend sein in dieser Frage der Gemeindeleitung. Allerdings sollte man auch solchen Menschen eine Bewährungszeit einräumen, wenn sie sich bewähren in ihrem weiteren Leben, die unschuldig in diese Lage gekommen sind. Wobei natürlich oft auch der eine mehr, der andere weniger schuldig ist. Völlig unschuldig gibt es auch, aber nicht unbedingt immer. Gut, aber wer das Thema vertiefen möchte, dazu habe ich darauf hingewiesen. Das ist also das erste Kriterium, Mann einer Frau. Das ist das Ideale und Richtige hier in dieser Frage. Keine Untreue, möglichst auch unbescholten auf diesem Gebiet der sexuellen Reinheit. Ist ganz wichtig. Dann nüchtern. Ein Ältester oder Aufseher sollte nüchtern sein. Das heißt, er sollte einen klaren Kopf haben. Sollte kein Hitzkopf, kein Emotionalist sein, der nur seinen Gefühlen folgt. Der urteilt dann nicht nach biblischen Maßstäben, sondern so aus dem Bauch heraus. Ja, da würde ich das empfehlen, da jenes. Aber man sollte ja in allem nüchtern das Wort Gottes befragen, den Rat Gottes heranziehen und dann erst in einer abgewogenen Haltung seine biblisch fundierte Meinung äußern, gerade wenn auch Konflikte sind in der Gemeinde. Als ein Ältester sollte kein Hitzkopf sein, er soll nicht in Rauschzuständen sich befinden. Dazu kommt ja nachher noch mit diesem Alkohol auch diese Kennzeichnung, nicht? Das ist völlig unmöglich, wenn jemand also in Drogen oder anderen Rauschzuständen sich befindet und dann Urteile fällen muss. Dann, Luther übersetzt maßvoll, das kann auch wiedergegeben werden mit dem Begriff besonnen. Er sollte ein Mann sein, der besonnen ist. Das heißt, in seinem Leben diszipliniert ist. Ein Chaot ist schlecht geeignet. Er bringt genauso das Chaos in die Gemeinde. Es gibt manchmal Organisationschaoten, die können sicherlich auch gewisse Aufgaben wahrnehmen in der Gemeinde, aber sie sollen nicht gerade die Leitungsverantwortung tragen. Das führt dann nur zu einem heillosen Durcheinander. Es gibt manchmal auch mehrere Älteste in der Gemeinde, wo der eine mehr diese Gabe, der andere mehr jene hat. Das ergänzt sich dann wunderbar. Der eine hat mehr die Gabe, seelsorgerlich auf Menschen zuzugehen, der andere hat mehr die Gabe, zu organisieren, der dritte hat mehr die Gabe, zu lehren, der vierte hat mehr die Gabe, die Geister zu unterscheiden oder auch zu missionieren. Ja? Also die Gaben, die sind verteilt, auch bei Ältesten. Nicht jeder Älteste hat alle Gaben, deshalb ist es gut, wenn es eben mehrere davon gibt, mehrere Älteste. Er sollte also diszipliniert sein, also maßvoll oder besonnen, ein realistisch denkender Mensch und seine Gabe dann so einsetzen. Würdig heißt hier die nächste Kennzeichnung, das heißt anständig, ordentlich, in seinem Auftreten, in seinem Verhalten, auch in seinem Äußeren, dass er auch nicht Anstoß erregt, schon durch eine zerrissene, zerlumpte Kleidung. Ja, wenn jetzt ein Bettler in die Gemeinde kommt und zerlumpt ist, werden wir den nicht wegschicken, im Gegenteil, wir freuen uns. Aber jemand, der ein Vorbild ist im Hause Gottes, er sollte auch durch seine Kleidung und durch seine Sprache und seine ganze Art, sein Verhalten, seine Höflichkeit zum Ausdruck bringen, dass er ein Christ ist und auch hier ein Vorbild für die Gemeinde sein. Man kann auch so sagen, man kann in sein Haus gehen, ohne im Chaos zu landen. Sein Leben ist geordnet. Ich versuche auch immer wieder, mein Zimmer in Ordnung zu halten, aufzuräumen. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem bei Studenten kennt man ja das Problem. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand hier ist. Aber trotzdem ist es schön, wenn man auch da Ordnung hält, dann wird man auch in seinem Leben Ordnung halten können. Ich kam mal ins Haus von einem Prediger, ich sage jetzt keinen Namen. Gut, die hatten, glaube ich, 8 Kinder. Sehr schön, aber die Spielsachen, die lagen schon in allen Zimmern verstreut, bis zum Flur kam er schon entgegen, als ich reinlief. Das war schon etwas chaotischer Eindruck. Wir haben es von Anfang an so gemacht, dass unsere Kinder ihr Spielzimmer haben. Und da sind die Spielsachen aber nicht außerhalb. Und da müssen sie auch selber aufräumen. Ja, also man kann das schon den Kindern beibringen, Ordnung zu halten. Und nicht zulassen, dass das Wohnzimmer dann auch noch belagert wird, gerade wenn Gäste kommen, das ist also untragbar. Aber wie heißt es so schön, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also schon bei der Kindererziehung muss man da anfangen? Ja, dann, also besonnen oder maßvoll, würdig, heißt anständig und ordentlich. Und dann kommt das, was wir auch schon öfters gehört haben, gastfrei. Älteste und auch ihre Frauen sollten Vorbilder sein bezüglich Gastfreundschaft. Das kostet oft viel Kraft, aber es macht auch viel Freude. Dieser Austausch mit Geschwistern aus der Gemeinde, ich freue mich immer darauf, wenn wir jemanden einladen oder wenn wir auch mal eingeladen werden, da kann man sich über vieles austauschen. Man soll da nicht tratschen über die Gemeinde, das wäre ganz schlecht, sondern geistlich erbaulich und so konstruktiv für die Gemeinde auch Dinge besprechen, um das nach vorne zu bringen, um hier auch zu helfen. Es gibt sich dann auch manches seelsorgerliche Gespräch und die Kinder lernen sich kennen. Es ist auch schön, wenn Kinder miteinander spielen können, gerade auch in der Gemeinde, damit sie auch sehen, es gibt auch andere gläubige Familien, wir sind nicht die einzigen in der Welt. Und so ist es auch eine Ermutigung, gerade wenn Kinder auch Gemeinschaft haben mit anderen Kindern aus gläubigen Familien. Es kommt ja noch eine ganze Reihe Kennzeichen, ich muss weiterkommen. Also gastfrei. Der Älteste sollte auch Notleidende aufnehmen können in seine Wohnung. Ungläubige, aber eben auch Gemeindeglieder. Er hat nichts zu verbergen. Eine herzliche Liebe sollte von ihm ausgehen, um Seelen zu gewinnen und Schwache zu stärken. Und weiter ein ganz wichtiges Kennzeichen, eine Eigenschaft oder Gabe ist, dass ein Ältester geschickt im Lehren oder fähig zu lehren sein sollte. Also wenn ein Ältester keine Lehrgabe hat, wenn er zumindest nicht selber die gesunde Lehre verinnerlicht hat, dann ist es nicht gut, wenn er die Verantwortung trägt für eine Gemeinde. Er sollte also wissen, was die biblische Lehre ist, über Gott, über Jesus Christus, über die Errettung. Auch bei schwierigen Fragen sollte er nicht kneifen müssen, sondern wissen, wo er in der Bibel was findet. Ich selber bin jetzt kein Ältester, aber ich habe so eine Art, mit der Geisterunterscheidung Leuten zu helfen, diese Aufgabe. Und da kommen manchmal Anfragen vom Hundertsten über das Tausendste. Wenn man nicht alles weiß, darf man sich auch Bedenkzeit erbitten und forscht im Wort Gottes nach, so lange, bis man die Lösung findet. Und diese Gabe sollte auch ein Ältester haben, denn das ist grundlegend wichtig für die Gemeinde, um sie gegen Verführung zu schützen und auch gegen Zerstörung von außen zu wappnen. Fähig zu lehren in einer guten, liebevollen und doch der Wahrheit verpflichteten Weise. Weiter sagt das Wort Gottes, er sollte kein Säufer sein. Luther in seiner drastischen Sprache, wörtlich heißt es, nicht dem Wein ergeben. Ein wenig Wein ist sicherlich heilsam, kommt ja im gleichen Brief noch vor. Timotheus, nimm ein wenig Wein für deinen Magen. Hier nickt mir jemand ganz kräftig zu. Ja. Aber ihr wisst ja, das Übermaß, nicht? Es gibt das Maß, es gibt auch die Masse. In Maßen oder in Massen, das ist ein großer Unterschied. Es ist nur ein Buchstabe, der anders geschrieben wird im Deutschen. SZ oder 2S, ja. Aber da steckt viel drin. In Massen wird der Wein wirklich zu dem, was viele Alkoholiker sagen, das ist der Teufel, ja. Und der gleiche Wein, den wir zum Abendmahl auch nehmen, der kann in Übermaß ins Gegenteil umschlagen. Merkt ihr etwas? Ja, der Teufel kann das pervertieren, er kann es ins Gegenteil verkehren, wenn die Menschen zerstört werden durch diese Rauschdrogen. Er soll kein Säufer sein. Es gab schon Schlagzeilen in der Bildzeitung, die ich prinzipiell nicht kaufe und lese. Prinzipiell nicht. Aber da steht dann manchmal im Kiosk, sieht man betrunkener Pfarrer auf der Kanzel. Ja, wenn sie sowas wieder haben, da freut sich die gottlose Welt. Da können sie wieder alles über einen Kamm scheren und unterscheiden gar nicht, ob der jetzt wiedergeboren war oder nicht wiedergeboren. Versteht die Welt ja sowieso nicht. Ja, aber welche Schande ist das, wenn einer, der eine Verantwortung trägt für eine Gemeinde, ein Säufer, ein Alkoholiker ist oder anderen Rauschdrogen ergeben. Deshalb sollten wir auch bei Hausbesuchen, wenn man eingeladen wird, gerade als Ältester oder Pastor oder ähnliches, auch Nein sagen können, wenn einem überall gleich ein Schnäpsle oder Tröpfle oder sowas hingestellt wird. Ich weiß, besonders schwer haben es Seelsorger, die in Weinbaugebieten Dienst tun. Ja, ich wollte da nichts, also man gilt ja schon als unhöflich, wenn man nicht von Haus zu Haus hier überall dann den angebotenen Viertele schlotzt, ja, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Und mich haben sie zum Glück immer damals nach Badisch Sibirien geschickt, da ist kein Wein gewachsen und wurde einem auch nicht angeboten. Also man muss ja kein totaler Abstinenzler sein, man muss aber um das richtige Maß wissen und damit umgehen. Ein Vorbild in Nüchternheit ist immer überzeugender, als wenn man einfach jeder Versuchung hier nachgibt. Kein Säufer sollte er sein, nicht Rauschdrogen ergeben. Auch nicht abhängig von irgendwelchen Dingen, Tabletten oder was auch immer. Es gibt ja Leute, die sind von irgendwas abhängig. Heute gibt es ja auch andere Abhängigkeiten. Der Evangelist Wilhelm Pahls hat mal erzählt, dass er zu Gast war. Er evangelisiert ja auch heute noch viel, Gott sei Dank. Aber in einem Haus, da war so ein junger Pastor und hat ihn gefragt, wie lange betet am Tag? 2 Minuten. Wie lange sitzt er vorm Internet? Ja, 4 bis 5 Stunden. Da seht ihr mal, wie sich das heute oft verändert hat. Ist das geistlich gesund? Garantiert nicht. Ja, garantiert nicht. Also das Gebet, das kommt leider sehr ins Hintertreffen. Und dann kommen die Süchte und die Bindungen und die Abhängigkeiten. Und der Mensch ist ein Sklave dann auch des Zeitgeistes und der Sünde. Deshalb sieht es auch in vielen Gemeinden so aus, wie es aussieht. Dann das Weitere, was genannt wird. Er soll nicht gewalttätig sein. Ja, gibt es denn sowas, dass in der Gemeinde geprügelt wird? Hast du das auch schon mal erlebt? Da lacht jemand. Ja, ist dann gar nicht mehr lustig. Das kann aber auch schon mit Worten geschehen. Viel öfter mit Worten als mit Fäusten. Wenn es mit Fäusten ist, dann ist sowieso alles vorbei. Aber schon wenn in Worten sich Brüder im Herrn anbrüllen, bekämpfen, an den Kragen fassen, dann ist auch schon sehr schlimm, sehr schlimm. Ich habe auch schon mal Gemeindesituationen erlebt. Ich sage jetzt nicht wo und wann und wie, aber da ging es gerade um die Frage, wer kann Ältester dieser Gemeinde werden? Und da war ein, ich sage mal Bruder da, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Bruder ist, der hat allen die Befähigung abgesprochen, nur einem nicht. Ratet mal, wer das war. Ja, ich habe gute Kinder, dabei sind die heute in der Welt und alles, ja, aber das gibt es auch. Und allen richtig aggressiv, das abgesprochen, das ist auch Gewalttat, solches Verhalten in der Gemeinde. Es gibt viele weitere Beispiele, wo man verbal auf die Leute losgeht. Manchmal muss man ja Kritik üben an falschen Lehren und solchen Dingen, aber man soll das immer in der Liebe Christi machen. Nicht verletzend, nicht so, dass man einen anderen totschlägt, sondern so, dass man ihn gewinnt, dass man ihn von der falschen Lehre wegholt. Das kann man nur, indem man betet, Herr, schenk mir auch die Liebe für diesen Menschen, dass ich ihm das Evangelium sagen kann, dass er wegkommt von seiner falschen Lehre oder Lebensform. Nicht gewalttätig sollen wir sein, Konflikte geistlich lösen unter Gebet. In Sanftmut. Deshalb steht hier auch gleich als nächstes, sondern gütig. Ein Ältester sollte gütig sein. Es sollte ein Mensch sein, zu dem man Vertrauen haben kann, wie zu einem leiblichen Vater. Ich gehe mal von einem guten Vater jetzt aus. Es gibt leider auch andere. Aber wie zu einem guten leiblichen Vater. Dass die Schäfchen der Gemeinde, um das Bild mal zu gebrauchen, zum Hirten kommen, dem sie wirklich vertrauen können. Der führt uns nicht in der Irre. Der orientiert sich an der Bibel, der lässt sich auch korrigieren. Ja, wenn ein Ältester auftritt, der wie ein Papst schon auftritt, sich nicht mehr was sagen lässt, ist auch fragwürdig. Wir sind ja ein Leib und wir dürfen uns auch gegenseitig helfen, im Wort Gottes zu wachsen. Wenn ich jetzt was Falsches sage, dürft ihr mich auch gerne korrigieren. Es sind zum Teil heikle Themen, schwierige Themen. Keiner ist unfehlbar. Aber wir dürfen alle von Jesus und von seinem Wort, vom Wort Gottes lernen. Ein gütiger Mensch sollte es sein, kein Tyrann, kein Diktator. Ich habe schon von Gemeinden gehört, da wurden die Gläubigen in völliger Abhängigkeit gehalten. Die hatten überhaupt keinen freien Willen, die durften überhaupt nichts aufbegehren, denen wurde alles vorgeschrieben. Da gab es Gemeindekataloge, alles was du nicht darfst und nicht darfst und nicht darfst und nicht darfst. Aber es ist viel besser, wenn das vom Herzen her, von der Bibel her selber erkannt wird. Wenn man den Leuten sagen, wenn du Jesus lieb hast, dann wirst du nicht dieses machen und diese Sünde begehen und dorthin gehen. In der Predigt sollte das schon deutlich werden. in der Güte. Wenn wir die Leute immer nur mit der Peitsche schlagen, werden wir sie irgendwann verlieren. Sie werden ausbrechen. Wenn wir aber ihnen Liebe des Evangeliums sagen, dann werden sie ihr Herz öffnen und werden dann die guten Werke tun und das Böse meiden, aus eigener Erkenntnis heraus. Versteht ihr den Unterschied? Natürlich ist es auch gut, einen Zaun zu bauen, dass die Herde nicht vom Wolf gefressen wird. Es braucht gewisse Ordnungen. Ich habe auch nichts gegen eine Gemeindeordnung, haben wir auch gemacht, um eben das Schlimmste abzuwehren von vornherein, was alles so in Gemeinden reinkommt. Zum Beispiel wird bei uns keine Rockmusik geduldet und solche Dinge haben wir von vornherein ausgeschlossen. Ja. Aber ansonsten müssen auch die Geschwister selber erkennen von der Bibel her, was gut und was böse ist. Ja, dann, also gütig soll dein Ältester sein, sodass man Vertrauen hat. Natürlich das absolute Vertrauen zu Jesus. Bei Menschen dürfen wir uns auch nicht so mit Haut und Haaren überliefern, dass wir ihnen verfallen und sagen, der hat jetzt als einziger die absolute Erkenntnis. Da gibt es auch dieses Guru-Phänomen in christlichen Kreisen, dass sie da hunderte Kilometer pilgern, wenn der Redner spricht und jener. Und nur noch immer sagen, das ist jetzt die einzige wahre Botschaft. Da muss man vorsichtig sein. Wie gesagt, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk und wir sollten uns immer wieder korrigieren, auch gegenseitig korrigieren vom Wort Gottes her. Ich habe das auch früher meinen Studenten immer wieder gesagt. Ich habe ihnen, wo ich nicht wusste, habe ich ihnen verschiedene Möglichkeiten erklärt und gesagt, prüft selber auch anhand des Wortes Gottes in schwierigen Fragen, die auch umstritten sind. Beispiel die Entrückungsfrage, ja, wann die genau ist und solche Dinge. Ich habe inzwischen da meine Sicht, aber ich zwinge sie niemand auf. Ja. Wollen wir auch barmherzig miteinander sein. Können wir nachher in der Gesprächsrunde uns vielleicht mal drüber austauschen, wenn ihr das wissen wollt. Nicht streitsüchtig. Ja, ich habe vor einiger Zeit erst, das ist erst ein halbes Jahr her, den Kontakt mit einem Bruder abbrechen müssen. Weil ich habe gemerkt, wenn das eine Thema durchdiskutiert war, kam er wieder mit dem nächsten, aber nicht wirklich, um zu wissen, was richtig ist, sondern um zu streiten. Dann habe ich gesagt, weißt du was, das hat keinen Sinn. Entweder wir treffen uns jetzt mal persönlich auf diese E-Mails, antworte ich jetzt nicht mehr. Du kannst mir noch so viele Mails schicken, ich breche jetzt den Verkehr ab. Wenn du was willst, dann komm von Angesicht zu Angesicht, dann sprechen wir. Er ist bis heute nicht gekommen, sehr schade, ja. Aber es hat keinen Sinn, endlos zu streiten. Da warnt schon der erste Timotheusbrief in Kapitel 1, dass sie das endlose leere Geschwätz, der Gnosis heißt an anderer Stelle, oder hier mit den Geschlechtsregistern, es wird immer nur diskutiert und bringt überhaupt nichts, zieht einen nur runter. Das soll auch nicht sein. Und ein Ältester soll kein Streithammel sein, wie der Schwabe sagen würde. Nicht? Kein Streithammel. Sondern gütig. Er soll nicht jetzt unbedingt dauernd die Kompromisse suchen, wenn es keine faulen Kompromisse. Aber er soll die Wahrheit in Liebe sagen. Und dann, wenn etwas klar ist von der Bibel her, soll es auch stehen bleiben und nicht immer wieder dran gerüttelt werden. Nicht streitsüchtig und auch nicht geldgierig. Wehe, wenn jemand das Evangelium um des Geldes willen verkündigt. Nun wissen wir, dass differenziert sein. Das Wort Gottes sagt ja auch, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Es gibt manchmal Brüder oder auch Schwestern, es sind auch Schwestern unter uns, die haben ihr ganzes Leben dem Herrn geweiht. Die dienen ihm, sag mal, mit Haut und Haaren, die machen nichts anderes mehr, als im geistlichen Dienst zu stehen. Die haben dann auch keinen anderen Beruf. Ich selber zum Beispiel war nicht vermittelbar im Arbeitsamt, als ich schon dreimal arbeitslos war, davon zweimal aus Gewissensgründen. Nicht vermittelbar und habe immer wieder selber eine Existenz aufbauen müssen mit des Herrn Hilfe, weil ich nicht falsche Kompromisse mit abgefallenen Kirchen schließen konnte oder Allianzen. Aber jedenfalls ist es dann eine Ausnahme, dass ein solcher Mensch dann auch, wie sagt das Wort Gottes, der Arbeiter seines Lohnes wert, das gilt auch. Aber ein Apostel Paulus zum Beispiel schreibt auch von sich, er hatte noch einen zweiten Beruf neben dem Rabbinenschüler damals oder dann später Apostel, er war ja eben auch Zeltmacher und hat, soweit es ging, auch dadurch sich unabhängig gehalten von Geldgebern. Man soll nicht von einzelnen großen Geldgebern abhängig sein und dann nur noch sagen, was die wollen, das ist nämlich die Gefahr. Es ist viel besser, wenn viele einfache kleine Geschwister ihr Schärflein, wie die Witwe, geben, sodass sich das auf viele verteilt, dass jetzt nicht ein Multimillionär mir vorschreiben kann, Lothar Gastmann, du darfst nur noch das lehren. Wehe, wenn du jetzt noch was sagst gegen die Ökumene oder sonst was. Nicht? So wie es leider beim größten evangelikalen Verlagskonzern inzwischen ist. Das ist alles in einer Hand eines Multimilliardärs. Aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Das ist eine ungesunde Sache. Und wenn das auf Kanzeln auch noch einreißt, dass die alle von einer Hand bezahlt werden, dann gibt es nur noch eine Einheitsmeinung. So schrecklich, nicht? Dann lieber noch einen eigenen Beruf machen. Und in vielen Gemeinden sind es sowieso Brüder, die in einem Beruf stehen, die dann den Ältestendienst gemeinsam versehen. In unserer Gemeinde ist auch so, dass wir haben ja erst vor einem halben Jahr gegründet, 12 Brüder haben, die das Wort austeilen können. Ja, die einen länger, die anderen kürzer, machen Einleitungen, aber 12 Brüder ist eine große Gnade, dass das nicht nur alles aus einem Mund kommt. Und doch ist es die gleiche Lehre, die gleiche Richtung, ist eine wunderbare Harmonie, weil wir die Bibel als die gemeinsame Grundlage haben. Ja, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Wir werden noch etwas hören über den Mammon, auch im 1. Timotheusbrief. Da kommen noch ausführliche Warnungen vor dem vergänglichen irdischen Reichtum, dass man da sein Herz nicht daran binden soll. Es darf also im geistlichen Dienst, auch bei den vollzeitlichen Arbeitern im Reich Gottes, niemals das Geldstreben an erster Stelle stehen, sondern die Liebe zum Herrn, die Liebe zu den Menschen und zu den Verlorenen. Das sollte unsere Triebkraft sein. Und dann kommt auch etwas, was auch ganz wichtig ist und ja, wo auch jeder sich prüfen darf, Vers 4. Ein Ältester sollte jemand sein, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Es wird heute ein bisschen länger, es ist ein umfassendes Thema, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft. Also dem eigenen Haus gut vorsteht. Die Familie ist das allererste Bewährungsfeld. Das gilt ja für jeden Christen, nicht nur für Älteste oder potenzielle Älteste. Es hat einer gesagt, ein sogenannter Ältester, meine Familie ist kaputt gegangen, weil ich zu viel für die Gemeinde tun musste. Das möchte ich einfach mal so wiedergeben zum Nachdenken. Was ist daran falsch an diesem Satz? Wurde wörtlich so gesagt, vor gar nicht so langer Zeit. Meine Familie ist kaputt gegangen, weil ich zu viel für die Gemeinde tun musste. Ja, naja, er hätte ja als allererstes sich um die Familie kümmern müssen, dann lieber die Gemeinde liegen und andere in der Gemeinde machen lassen, aber nicht die Familie vernachlässigen und nur noch in die Gemeinde gehen. Das ist dann verkehrt rum. Also das erste Bewährungsfeld ist die Ehe, dann die Kinder, dann die Gemeinde und dann der Beruf. So möchte ich es mal sagen. Oder würdet ihr es anders sehen? Und dann die Hobbys vielleicht, wenn man noch welche hat. Ja, Gott, die Gemeinde schon, natürlich. Klar, Jesus als allererstes, schon richtig. Aber jetzt auf Erden die Ehe, die Familie, dann die Gemeinde und dann erst alles andere. Wenn man jetzt die Gemeinde über die Ehe und Familie stellt, ist das vertauscht. Oder sage ich es falsch? Nicht? Wir können nicht die Familie vernachlässigen und sagen, ich muss jeden Abend zu einer Gemeindesitzung und die Frau sehe ich überhaupt nicht mehr nach der Arbeit. Dann sollte man doch die Hälfte der Gemeindesitzungen absagen oder sagen, macht mal weniger Sitzungen oder Mitgliederversammlungen oder was auch immer. Es ist nicht gut, wenn jeden Abend in der Gemeinde immer die gleichen Menschen hin müssen. Ist klar, es gibt mal Chorprobe, da sind nicht alle dabei und Orchester und was auch immer, ist auch bei uns so, das wechselt sich ab. Aber es ist besser, erstmal einen Eheabend auch mal zu machen die Woche, mit den Kindern auch was zu unternehmen, dass der Kontakt in der Familie erhalten bleibt. Wir dürfen die Familie nicht vernachlässigen. Wir können kein Vorbild sein für die Gemeinde, wenn wir nicht auch ein Vorbild für unsere Kinder sind. Vielleicht ist es einfacher zu flüchten, wenn es daheim schwierig ist, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Aber da gehe ich lieber in die Gemeinde, da habe ich nicht so nahen Kontakt, ja, wie mit den eigenen Kindern. Aber ich weiß, es kostet Arbeit. Aber man sollte diese Arbeit nicht scheuen, sie lohnt sich, wenn man sich wirklich um die eigenen Hausgenossen zuerst kümmert. Ich sage das auch aus eigener bitterer Erfahrung, ich habe es auch nicht immer richtig gemacht. Ich bin auch immer am Lernen und ich versuche es besser zu machen als das, was ich früher gemacht hatte. Also wir sind alle am Lernen und wollen auch aus Fehlern lernen, damit nicht etwas schief geht oder kaputt geht. Zuerst Gott, dann die Frau, dann die Kinder, dann die Gemeinde, dann der Beruf, dann die Hobbys. So haben wir es an sich notiert, ja. Danke für die Korrektur. Natürlich zuerst Gott, dann die Frau, dann die Kinder, dann die Gemeinde im praktischen Bereich jetzt und dann Beruf und Hobbys. Und alles ist wichtig, außer den Hobbys. Aber bei manchem ist nur noch das Hobby wichtig. Sie sitzen da nur noch im Computer und surfen dort rum oder sonst was. Und da ist da irgendwas vertauscht. Dann kommt es zur Sucht und zum Abfall vom Glauben im schlimmsten Fall. Wir sollten ein liebendes Vorbild sein in der Familie, auch in der Gemeinde, eine gesunde Autorität. Und wenn die Kinder sehen, der Vater, auch die Mutter haben sie lieb, dann werden sie sich ihnen auch gerne unterordnen. Und es wird den Kindern selber wehtun, wenn sie die Eltern enttäuschen würden durch ihren Ungehorsam. So soll eine gesunde Autorität sein, dass die Kinder Leid empfinden, wenn sie ungehorsam sind, weil sie denken, ich betrübe jetzt meine Eltern, ich mache sie traurig und sie meinen es doch so gut, sie haben mich doch lieb. Versteht ihr? Das heißt gesunde Autorität, liebevolle und doch deutliche Erziehung. Dann ein weiteres Kriterium. Zunächst kommt ja noch die Frage, wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist wirklich zu bedenken. Und dann das nächste Kriterium, er soll kein Neuling sein, kein Neubekehrter, keiner, der noch ein Baby ist im Glauben. Natürlich, der Neubekehrte, der jetzt vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen oder ein Jahr gläubig ist, der ist genauso gerettet wie jemand, der 50 Jahre mit dem Herrn wandelt. Aber er hat noch nicht die Reife, er hat noch gar nicht die Zeit gehabt, dass er Verantwortung in der Gemeinde übernehmen könnte. Das ist, wie man jetzt jemand ins kalte Wasser schmeißt und sagt, jetzt mach mal. Das kann nur schief gehen. Es geht jetzt hier nicht um Vikare, die noch in der Lehrausbildung sind oder ähnliches. Ich war auch mal Vikar in der Landeskirche, als ich da noch Mitglied war. Man versucht natürlich nach besten Mitteln, aber man kann keine wirkliche Verantwortung für eine Gemeinde übernehmen, wenn man noch ein Neuling ist. Denn das hat eine Gefahr. Erstens, dass man viel falsch macht und damit scheitert. Und zweitens, dass man selber stolz wird, wenn man in eine so große Aufgabe gestellt wird. Ich weiß noch genau, als ich 30 Jahre alt war, kam ein Werk auf mich zu. Und die hatten gerade ihren Direktor, das war ein großes Glaubenswerk im Ruhrgebiet, verloren. Und da wollten zwei führende Geschwister oder Brüder waren es, mich fragen, ob ich mich zum Direktor da berufen fühlen könnte. Und ich habe gesagt, mit 30 Jahren und nee, ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Gott sei Dank hatte ich damals Nein gesagt, wäre totale Überforderung gewesen. Hier mit 30 Jahren über gestandene Prediger, die 40, 50 oder älter sind, die Leitung auszuüben, kann ich nur jeden warnen, sich in sowas reinziehen zu lassen. Die kam nur, weil ich einige Bücher geschrieben hatte, aber das heißt noch nicht, dass jemand auch begabt ist in der Leitungsfunktion. Versteht ihr? Ja, da muss man auch selber dann so viel Reife haben, Nein zu sagen und nicht sich zu früh in eine Aufgabe drängen zu lassen, die dann nachher nur schief gehen kann. Sicher, der Herr kann einem helfen, beistehen und trotzdem hat man noch nicht die Erfahrung. Man weiß noch nicht, wo die Fußangeln liegen im geistlichen Dienst, wo der Teufel seine Stricke zieht. Inzwischen weiß ich da viel, viel mehr drüber. Aus eigener, oft sehr bitterer Erfahrung gelernt, wo der Teufel ansetzt. Oft gar nicht gerade da, wo wir kämpfen, sondern er setzt an ganz anderen Gebiet an, wo wir es gar nicht vermuten. Versteht ihr? Zum Beispiel kämpft man irgendwie mit irgendwelchen Sekten und er setzt plötzlich in der Familie an. Die Kinder sind mürrisch oder mit der Frau bricht ein Streit aus oder was auch immer. Man denkt gar nicht, ja, wie raffiniert der Teufel ist. Und deshalb, man sollte wirklich sich hier Zeit nehmen und Zeit investieren, gerade für die Familie, damit sie in geistlicher Weise eine Einheit bleibt. Es sollte also kein Neubekehrter sein, damit er sich nicht aufblase, nicht stolz wird. Hochmut kommt vor dem Fall. Und damit er nicht dem Urteil des Teufels verfalle. Und nun noch ein letztes Kriterium. Wir kommen langsam zum Ende, der letzte Vers. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Wer sind die, die draußen sind? Was ist da gemeint? Die Welt, ja. Er muss einen guten Ruf haben, auch in der Welt. Nun natürlich, als Christen sind wir verschrien als die Frommen und was auch immer. Das ist jetzt nicht gemeint. Das muss man in Kauf nehmen. Aber es darf nicht heißen, der hat mal jetzt vor kurzem erst einen Banküberfall gemacht und jetzt leitet er schon die Gemeinde. Oder Ja, ich habe jetzt klar ein krasses Beispiel gebracht. Ja, die Bankräubergemeinde heißt dann. Ne? Oder ja, ist hinter jedem Schurz her oder geht immer noch zum Karneval. Ach so, das ist der Leiter der Gemeinde mit der Karnevalskappe, ja, und so weiter. Wie schnell ist da der Spott der Welt zugange? Es hat ein bekannter Rundfunkjournalist, der wurde ein Foto gemacht, als er auch beim Karneval fotografiert wurde. Und das hat ihm doch seinem Ruf sehr geschadet. Ich nenne es auch keinen Namen. Ich denke, alle kennen ihn, aber lassen wir das jetzt hier. So müssen wir auch aufpassen, nicht? Wenn wir Einladungen manchmal bekommen zu irgendwelchen dubiosen Veranstaltungen, dass wir nicht überall wirklich hingehen sollten. Gerade wenn wir Vorbilder sein sollten für die Gemeinde. Ich weiß gar nicht, die Freimaurer haben mich jetzt noch nie eingeladen, aber ich würde da auch nicht hingehen. Aber einmal habe ich doch was erlebt, muss ich noch erzählen. Da hatte ich einen Leserbrief geschrieben es war ein kirchenkritischer Leserbrief, da wegen irgendwelchen Geschichten in der Kirche, die nicht biblisch gelaufen sind. Und dann habe ich einen Brief von irgendeinem Mann gekriegt, ich kannte den gar nicht, besuchen Sie mich doch mal, ich hätte da eine Idee. Und dann ging ich dahin, dann sagte der mir, falls Sie eine Kirche gründen wollen, wir könnten Ihnen einen Saal zur Verfügung stellen. Da sage ich, ja, wer sind Sie denn? Ich bin der Schatzmeister der Großloge von Deutschland. Habe ich wirklich erlebt, war kein Witz. Ja. Da habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Und damals war das für mich überhaupt kein Thema. Es ist schon vor vielen Jahren gewesen, ich glaube vor 15 Jahren etwa. Aber so schnell kann man in was reingezogen werden, wenn man nicht wachsam ist. Oder irgendeine Konferenz, wo dann plötzlich dubiose Dinge sind, kann sich auch die christliche Konferenz nennen, und da ist man plötzlich auch gesehen worden, ja, ist der Gastmann jetzt auch schon bei den Extremcharismatikern oder wo auch immer. Ja, man muss wirklich auch da aufpassen. Wenn ich wohin gehe, ist es manchmal aber auch, um die Geister zu prüfen, wissen auch viele. Aber trotzdem, ja, wenn ihr gesehen werdet irgendwo, ja, wo bewegt der sich, geht er auch in die Disco oder was auch immer, das ist dann schon sehr, sehr problematisch. Nee. Gut, also wir sollten auch nach außen hin einen guten Ruf haben, keinen zerstörten Ruf. Und natürlich, ich weiß, viele von uns werden vielleicht auch verleumdet, vielleicht zu Recht, zu Unrecht. Da sollten wir prüfen, was berechtigt ist und darüber Buße tun. Wenn es aber unberechtigt ist, dann dürfen wir es dem Herrn hinlegen und unter Umständen auch klarstellen. Aber ich werde auch viel verleumdet, aber ich kämpfe gar nicht dagegen, ich lege es dem Herrn hin. Ich sage, die Verleumder sind auch selber verantwortlich für das, was sie tun. Wir müssen und können gar nicht alle Federn aufsammeln, die ausgestreut werden an bösen Worten. Und wo es berechtigt ist, da sollten wir allerdings in uns gehen und das auch bekennen. Und auch prüfen in der Gemeinde, das ist jetzt auch ein Aufruf an die Gemeinden, prüft wirklich unter Gebet, welche Männer bewährt sind, welche Männer diese Kriterien zumindest im Wesentlichen erfüllen. Vielleicht kann jemand in einer Gemeinde wirklich nicht alles hier erfüllen. Und die Vergangenheit, allerdings sollten wir abgelegt haben, das sollte man einem nicht immer vorhalten. Wenn ein Mann diese Eigenschaften im Wesentlichen erfüllt und vom Heiligen Geist geleitet ist und einen guten geistlichen Dienst tut, dann sollte man ihm auch keine Steine in den Weg legen, wenn er dem Herrn auch in der Verantwortung dienen will. Was nun Diakone angeht, das wollen wir mit Gottes Hilfe morgen betrachten. Die Aufseher oder Älteste haben ja mehr die Aufgabe der Lehre, so wie die Apostel sie auch hatten ursprünglich, der Lehre und Leitung, die Diakone des Dienens, aber die dürfen auch lehren und viele Dienste tun, dazu dann morgen mehr. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang und ihr konntet doch das Wesentliche mitnehmen. Ich will euch aber noch abschließend ein Beispiel geben eines Leiters, und zwar ist es Hudson Taylor, was Eva von Thiele Winkler über Hudson Taylor, den Gründer der China Inland Mission, gesagt hat, über seine Eigenschaften, ohne ihn jetzt zu verklären. Er hat auch seine Schwächen gehabt, zum Beispiel war er manchmal aufbrausend und so weiter. Aber sie hat Folgendes über ihn geschrieben, über Hudson Taylor, durch den ja viele Chinesen zum Glauben kamen. Sie sagte, man spürte die Gegenwart Gottes, wenn man mit ihm zusammen war. Und ich hatte den Eindruck von einem Menschen, der in seltener Weise durchheiligt und ausgereift war. Eine kindliche Heiterkeit, ein lieblicher Frohsinn, ein unumwölkter Glaube in der schwersten Zeit seines Lebens, die tiefe Ruhe im Willen Gottes, das unbegrenzte Vertrauen in die Vollkommenheit göttlicher Zulassungen und Führungen und eine wunderbare Milde und Herzensgüte allen Menschen gegenüber, verbunden mit demütiger Bescheidenheit, so stand und steht noch heute dieser Held Gottes vor meinem Auge als eine Lichtgestalt und eine sonderliche Offenbarung der erneuernden, heiligenden und vollendenden Gottesgnade. Das ist sicherlich etwas verklärt jetzt, da dieses Bild, aber es mag manches hier zutreffen. Und sie sagt noch, und das fand ich besonders bemerkenswert, und da muss ich mich selber auch an die eigene Nase fassen, wenn ich das jetzt lese. Sie sagt über Hudson Taylor: Charakteristisch war mir, was ich in dem wiederholten Zusammensein mit ihm immer wieder beobachtete. Er sprach nie etwas Nachteiliges über andere Menschen und nie etwas Gutes oder Rühmendes über sich selbst. Da haben wir alle zu lernen, ja. Wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dann Hut ab, ja. Die Tratzsucht war wohl nicht seine Eigenschaft und ist auch wichtig für einen Ältesten. Möge der Herr uns allen Gnade schenken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Amen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wenn wir diesen Katalog an Kennzeichen gehört haben, und das betrifft ja letztendlich nicht nur Älteste, sondern auch jeden Christen, so sehen wir, wie viel mir, wie viel uns noch mangelt. Und doch hast du immer wieder Männer berufen in der Geschichte als Älteste und auch Frauen in den Dienst anderweitiger Art, die solche Eigenschaften gehabt haben. Ja, Herr, lass uns doch dir immer ähnlicher werden. Nimm alles weg durch dein Blut, was uns verunreinigt, was uns hemmt in dem, dass wir dir dienen können. Schenk in unseren Gemeinden noch Männer und auch Frauen, die sich ganz in den Dienst für dich hineingeben, die dich von Herzen lieb haben, die als Männer den Ältestendienst und als Frauen auch vielfältige weitere Aufgaben wahrnehmen. Danke für deine Gnade, Herr. Danke, dass du auch heute noch biblische Gemeinde baust. Hilf du überall, wo auch Nöte sind, und schenk, dass wir auf dem schmalen Wege bleiben. Amen.